Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Fangen wir mal an. Mein Name ist Klaus Stickelbruck und es ist noch zu früh. Ich kann das so schon ein bisschen erzählen, ne? Ja. Ja, also ich bin Klaus Stickelbruck, 53 Jahre alt. Ich komme aus Kerken, das ist an der holländischen Grenze. Eigentlich brauche ich gar kein Navi, ich wohne am Niederrhein. Da kann man alles sehen. Ist total flach. Also wenn sonntags Besuch kommt, ne, den kann man samstags sehen, sagen wir immer. Und ich arbeite aber als Polizist in Düsseldorf. Da ist was los. Das finde ich schön. Polizist ist sowieso gut. Da kommen die Leute mit den Geschichten schon auf die Wache. Die sagen dann, Herr Wachtmeister, mir ist was passiert. Das glauben sie nicht. Und dann erzählen die eine Geschichte. Und ich denke, glaube ich nicht. Also das ist schön. Das macht Spaß. Beides zusammen ist ganz gut. Und ich arbeite auf der Altstadtwache. Also wenn Sie mal nach Düsseldorf kommen und da randalieren, ne? Ja, da lernen wir uns auch beruflich mal kennen. Nicht nur Krimi, sondern dann lernen wir uns so kennen. Ja, und dann schreibe ich Krimis. Also das habe ich 2007 gemacht. Da habe ich meinen ersten Kriminalroman veröffentlicht. Im Jahr 2000 habe ich den ersten Kurzkrimi geschrieben. Das mache ich auch gerne. Die kurzen Sachen, also Problem, Lösung, Mord. Problem gelöst finde ich auch immer sehr spannend. Also ich schreibe ganz viele Kurzkrimis neben den Kriminalromanen. Das macht also auch Spaß. Ja, und zu meiner Figur vielleicht, der Christian Hartmann ist ein Privatdetektiv, das ist ein netter Kerl. Der ist wirklich in Ordnung, und wirklich ein netter Kerl. Der hat Fußball gespielt, sehr gut Fußball gespielt, erste Bundesliga. Dann hat ihm ein rechter Verteidiger das linke Knie kaputt getreten und hat er gedacht, ja, ich muss was anderes machen. Ja, jetzt hat er ja nichts gelernt, so immer nur Fußball gespielt. Und ja, denkt er, ja, was kann ich machen? Da werde ich Privatdetektiv. Und dass das nicht so ganz einfach ist, das hat er in seinen ersten Büchern schon erlebt und das wird nicht besser. Manchmal wird es richtig eng und da fällt es mir selber schwer, also beim Schreiben, wenn der so dresche, da denke ich, oh wei, da tut mir selber weh. Aber da muss der durch. Muss der durch. Und jetzt habe ich den fünften Band jetzt, den sechsten, Blindgänger heißt der. Und er hat so ein kleines Netzwerk geschaffen. Er hat so ein paar Leute, die ihm helfen, so wie früher bei Thomas Magnum. Der hat ja auch so ein paar Leute, die ihm geholfen haben. Und er hat zum Beispiel Regenrinnen Rita. Regenrinnen Rita ist die einzige Prostituierte Düsseldorfs und über 2 Meter. Die hält für ihn so ein bisschen die Augen auf. Die sieht ja auch viel. Und die unterstützt ihn ein bisschen bei den Ermittlungen. Da hat er Angie, das ist ein Einbrecher, schwer in Ordnung, auch schwer drogensüchtig. Aber so ist er in Ordnung. Und wenn der mal eine Tür aufmachen muss, ne, dann hilft der Angie dem. Der kann das, das hat er gelernt. Und so gibt es ein ganzes Sammelsurium von Figuren, die in den Krimis immer wieder auftauchen. Und die baue ich dann auch immer so mit ein. Und dann, zack, sind die Fälle gelöst. Ja. Und mit der ersten Szene des Krimis fange ich jetzt mal an. Da heißt der, und der Fall ist dann so. Der Hartmann hat einen Auftrag und der wird als Bodyguard, wird er engagiert von Carmen Flint. Carmen Flint ist eine bekannte Schauspielerin, groß, blond, sehr nett auch, die Weinkönigin. Schweigen ist Silber, Reben sind Gold. Und die hat einen Stalker, das kommt vor, ist aber auch gar nichts weiter schlimm, fand sie auch wirklich nicht schlimm, aber dann macht dieser Stalker Fotos von ihr und im Bikini, wo sie so im Garten rumliegt und das, dann fällt ihr auf, dass diese Bilder aus dem Schwimmbad, die haben so ein kleines Hallenbad, aus diesem Hallenbad heraus sind diese Bilder gemacht worden und das findet sie jetzt aber doch nicht so gut, also das ist ja nicht recht. Also engagiert sie den Hartmann, der soll jetzt ermitteln, wer der ist. Und tatsächlich, relativ schnell hat er dann so einen Verdächtigen ausgemacht, einen Alois Wuttke, der soll das sein. Das behält aber jetzt erstmal für sich. Und wir steigen ein in der Szene, wo der Hartmann mit sich und seinem Tagwerk schon mal ganz zufrieden ist. Der Drum. Hartmann klatscht in die Hände. Genau der richtige Zeitpunkt, den Pool mal auszuprobieren. Hartmann schlüpfte aus den Klamotten und in seine orangefarbene Badehose. Er schnappte sich das große, rot-weiße verdunnerte Düsseldorf-Badetuch und wechselte in die Schwimmhalle. Klasse! Das Licht mehrerer Deckenstrahler spiegelte sich in der glatten Wasseroberfläche. Unter der Wasseroberfläche leuchteten vom Beckenrand weitere Strahler ins Wasser hinein. Das mattrote Licht des endenden Tages legte von draußen einen weichen Filter auf alles. Hartmann tauchte feine Wellen auslösend einen dicken Onkel ins Wasser und spürte traumhafte 25 Grad. Die kleinen Wellen schwappten gluckernd in den Überlauf wie Urlaub. Hartmann stieg über eine breite Treppe langsam ins Wasser, tauchte ein, stieß sich kräftig vom Beckenrand ab und glitt einmal quer durchs Wasser. Herrlich! Mit kraftvollen Zügen pflügte Hartmann durchs Wasser. Er hatte noch keine 3 Bahnen gezogen. Da öffnete sich plötzlich die Tür der Schwimmhalle. Hartmann bremste in den Stand und wischte sich Wasser aus dem Gesicht. Hallo, grüßte ihn Carmen Flint. Auch noch eine Runde schwimmen? Ja, Hartmann zuckte wortlos mit den Schultern. Offensichtlich hatte seine Klientin ihn nicht beim Grillen angetroffen. Carmen Flint trug einen kanariengelben Bademantel. Die blonden Haare hatte sie hochgesteckt. Stört es dich oder kann ich so ein paar Runden ziehen? Ja, im Moment ist es recht übersichtlich. Die anderen sind alle beim Sprungturm. Klasse, summte Carmen Flint. Ich liebe es, vor dem Einschlafen den Körper nochmal auf Spannung zu bringen. Mit diesen Worten öffnete sie den Bademantel und ließ ihn zu Boden gleiten. Hartmann schnappte in der Luft. Er hatte ja schon das beeindruckende Stalker-Bild von seiner Klientin im schwarzen Bikini gesehen. Jetzt trug Carmen Flint zur dunkel gebräunten Haut noch nicht mal einen schwarzen Bikini. Stört dich doch nicht, wenn ich nackt schwimme, Christian? Nee, Hartmann schüttelte den Kopf. Stören wäre jetzt die ganz falsche Formulierung. Carmen löste mit geübtem Griff die Frisur, schüttelte ihr Haar und tauchte unter Wasser. Hartmann hatte kurz Zeit, heftig zu blinzeln. Und dann fiel ihm ein, hoppla, da war ja noch wer. Carmen tauchte gleich vor ihm auf und strich sich die Haare nach hinten. Aber dein Mann, Carmen lachte, keine Sorge, der hat einen Termin in Hamburg, der ist vor einer Stunde geflogen und kommt erst morgen Mittag zurück. Ich liebe die Halle, das ist mein Reich. Hartmann glitt ins Wasser und machte ein paar Züge. Carmen schwamm an seine Seite. Manchmal, wenn es im Job so richtig anstrengend wird, ist das praktisch Therapie für mich. Hartmann legte einen Zahn zu. 25 Grad waren doch sehr warm. Jetzt von der Temperatur her im Wasser. Ja, in der Halle kamen ja auch noch so ein paar dazu. Hartmann wischte sich eine Schweißperle vom Haaransatz. Carmen bog ab Richtung Beckenrand. Hartmann schwamm weiter. Sie breitete die Arme weit aus und hakte ihre Finger in den Überlauf. Dann legte sie den Kopf in den Nacken und drückte ihr Kreuz durch. Was dazu führte, dass auf der Vorderseite ihres makellosen Körpers auch was gedrückt wurde. Rausgedrückt wurde, mein lieber Scholli. Hartmann drohte sich zu verschlucken und tauchte eilig ein paar Züge unter Wasser. Als er wieder auftauchte, hatte Carmen den Platz gewechselt. Genau genommen stand sie jetzt unmittelbar vor ihm. Das Becken ist doch kleiner, als man meint, summte Carmen und kniff ein Auge zu. Zwischen ihnen stand nur noch eine Frage und der kleine Hartmann. Carmen Flint legte eine flache Hand auf Hartmanns Brust, rasiert. Ich liebe es, wenn Männer Wert auf ihr Äußeres legen. Ihre Finger glitten tiefer unter Wasser. Ich wollte auf jeden Fall mal prüfen, ob das Sixpack echt ist. Ist es, unterstrich Hartmann und fasste ihr ans Handgelenk. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Also ich bin mir sicher, dass das eine sehr gute Idee ist, gurrte die Flint. Ihre Wangen glühten. Der kleine Hartmann fand auch, dass das eine sehr gute Idee ist. Das ist euer Zuhause, mahnte Hartmann. Hier, das Hallenbad ist mein Reich und wir beide sind hier ganz unter uns. Ihre Nasenspitzen berührten sich fast. Ich habe da so ein paar Prinzipien, brachte Hartmann vor. Aber die gelten doch nicht bei mir, fragte Carmen, hob den Kopf und legte ihn schräg. Definitiv hatten große Teile seines Hirns komplett vergessen, um welche Prinzipien es sich da wohl handeln sollte. Carmen Flints Lippen näherten sich den seinen. So Sachen gehen immer schief, dachte Hartmann. Üblicherweise kommt genau jetzt der Ehemann durch die Tür. Ja, wir sind ja jetzt nicht bei der Weinkönigin. Und ich glaube nicht, dass Frank den Zahlencode zur Tür kennt. Übrigens 2204, summte Carmen Flint und küsste ihn. Weich und fordernd. Hartmann schloss seine Augen und seufzte. Er machte alles kompliziert. Ihr rechtes Handgelenk hielt er immer noch fest umschlossen. Die andere Hand legte Hartmann behutsam unter ihr Kinn. Ganz vorsichtig löste er ihre Lippen voneinander. Sie blickte ihn mit glänzenden Augen an. Hör mal, das müssen wir verschieben, erklärte Hartmann mit erfreulich fester Stimme. Aus Glänzen wurde Funkeln. Hör mal, wie meinst du das? Ja, das ist definitiv der falsche Ort und definitiv der falsche Zeitpunkt. Sie ruckte ihren rechten Arm frei. Du zickst rum? Ja, ich würde das jetzt nicht als Rumzicken bezeichnen. Das ist nicht dein Ernst. Carmen, sie trat einen Schritt zurück. Immer damit das sofort klar ist. Du findest, das sind jetzt der falsche Ort und die falsche Zeit? Immer glaub mir, für dich wird es keinen richtigen Ort und keine richtige Zeit mehr geben. Sie drehte sich um und schnaufte durchs Wasser Richtung Treppe. Carmen, sie winkte ab. Carmen! Hartmann zuckte zusammen. Scheiße! Ja, das kannst du laut sagen, keifte die Flint. Hartmann stürzte durchs Wasser auf sie zu. Carmen schüttelte den Kopf. Zu spät, kannst du jetzt vergessen. Hartmann schnellte durchs Wasser. An ihr vorbei. Und deutete durch die Scheibe zum Garten nach draußen. Man, da stand einer. Was? Carmen schlug die Hände vor die Brust. Hartmann hastete die Treppe hoch, geriet auf den grün-blauen Mosaiksteinchen ins Rutschen, fing sich und erreichte die Schiebetür nach draußen. Hastig legte er einen Kipphebel nach unten und riss sie auf. Am Ende des Gartens verschwand ein Schatten im sattgrünen Blattwerk eines Lorbeerstrauchs. Hartmann spurtete los und erreichte mit schnellen Sätzen den Strauch. Einen Ast riss er zur Seite. Verdammt, überall Dornen und Brennesseln. Hartmanns Kopf fuhr nach links und rechts. Links war ein weiterer, höherer Zaun. Zurück ging es in den Garten der Flints. Rechts rum ging es Richtung Straße. Jo. Schnell holperte er los und erreichte die Fahneburgstraße. Ein Blick den Straßenverlauf entlang nach links und rechts. Weg. Ja, wo war der Kerl denn hin? Und so schnell. Hartmann drehte sich um und schlich zurück, diesmal vorsichtig und fluchend darauf achten, in nichts Spitzes zu treten. Carmen erwachte ihn zitternd an der Schiebetür, in ihren gelben Bademantel gehüllt. Und? Ja, da am Fenster hat er gehockt und uns beobachtet. Dann bist du sicher? Absolut. Hast du ihn erkannt? Ich habe nur einen Schatten gesehen. Hartmann ließ sich auf einen Hocker fallen und musterte seine Fußsohlen. Die Beine waren brennesselrot, zwei Dornen hatten es in seine harte Fußballersohle geschafft. Breitbeinig baute sich Carmen Flint jetzt vor ihm auf. Pass auf, Christian. Mir ist scheißegal, wie du wegen meinem Mann rumschisserst, aber du weichst mir heute Nacht nicht von der Seite. Ja, und das macht er dann auch nicht. Ja, was bleibt ihm noch über? Ach klar, dass er technische Unterstützung braucht. Und das kriegt er in der nächsten Szene. Stieß Hartmann die Tür zu Dimitris Secondhand-Laden auf. Die New Model Army schrammelte das nicht zu zerstörende und niemals rostansetzende 51st State of America. Aber es war niemand zu sehen. Hallo? Rief Hartmann in den leeren Verkaufsraum hinein. Dimitris schwarzer Wuschelkopf tauchte hinterm Tresen auf. Oh, hallo Hartmann! Tach, ich brauch was.
Gut, das ist gut.
Und zwar ein Nachtsichtgerät. Ja, habe ich hier vorne in der Auslage. Gutes Modell, 50 Euro, ist fast geschenkt. Mit Gewehr drunter? Was? Hartmann glaubte nicht richtig verstanden zu haben. Ja, mit einem passenden Gewehr drunter. Was für ein Gewehr? Fragte Hartmann erschrocken. Hier eine Kalaschnikow, AK-47. Zwar nicht brandneu, aber fast original verpackt. Ich würde dir locker 2 Jahre Garantie geben, wenn ich könnte. Nein, ich brauche nur ein Nachtsichtgerät. Ja, wieso? Gewehr dazu ist doch praktisch. Aber ich will doch nur was gucken, nachts. Was soll ich denn da mit einem Gewehr? Dimitri beugte sich über den Tresen. Ein Nachtsichtgerät plus Maschinengewehr bietet dir eine weitere Option. Ich will niemanden erschießen. Dimitri riss verwundert die Augen auf. Ja, dafür werden Maschinengewehre üblicherweise gebaut. Ich will ja auch gar kein Gewehr, nur ein Nachtsichtgerät. Auch nicht, wenn es farblich passt? Dimitri, okay, kein Gewehr. Hinter den beiden öffnete sich die Eingangstür. Ein Kerl steckte seinen haarlosen Kopf in den Laden und fragte, und? Ist das Ding da? Nein, knurrte Dimitri genervt. Wieso denn nicht? Ich hab dir gesagt, das kann 2 bis 4 Tage dauern. Morgen sind die 4 Tage um, meckerte der Kunde, dessen Hals eine Tätowierung zierte, die Hartmann meinte, auf einem alten, verwitterten Grabstein schon mal gesehen zu haben. Dimitri, ich brauch die Panzerfaust! Hartmann zuckte zusammen. Ja, dann komm morgen wieder, ich kann doch nicht hexen. Der Kerl zog den haarfreien Kopf ein und die Eingangstür zu. Dimitri tat einen Seufzer, tief wie die See vor Griechenland. Manche Kunden sind anstrengend, die hören einfach nicht zu. Was ist jetzt mit dir? Nimmst du das Gewehr? Nur das Nachtsichtgerät, flüsterte Hartmann und zückte sein Portemonnaie. Gut, aber wie gesagt, 50 Euro bar wäre echt super. Hartmann hatte nicht vor, hier mit Scheckkarte zu bezahlen. Dimitri blickte verschwörerisch nach links und rechts, griff unter den Ladentisch und schob Hartmann eine Visitenkarte zu. Hier ist noch eine Spezialvisitenkarte von mir mit Spezialhandynummer. Da gehe ich immer dran. Ja, wenn du doch noch was für unters Nachtsichtgerät brauchst, dann melde ich mich, kürzte Hartmann ab und verstaute die Karte ins Portemonnaie. Dimitri reichte das Gerät über die Ladentheke und kniff ein Auge zu. Ich hab dir einen Gürtel dazugelegt. Ich brauch keinen mit Gürtelschnalle. Dimitri erklärte ihm mit 2, 3 Sätzen, warum Hartmann sehr wohl genau so eine Gürtelschnalle brauchte. Hartmann steckte das Teil ein. Hinter Dimitri erschien plötzlich ein älterer Mann mit fragendem Blick, der wahrscheinlich aus einer Art Lager kam. In der rechten Hand hielt er eine Eierhandgranate. Hör mal, Dimitri, sag mal, sind die Dinger scharf? Dimitri schnappte in der Luft. Scheiße, Malaka, bist du bekloppt? Natürlich sind die scharf. Hartmann verließ den Laden jetzt schneller, als es vielleicht nötig gewesen wäre. Beinahe schieß er mit dem Panzerfausttypen zusammen, der zu seiner Bestellung wohl doch noch eine Nachfrage hatte. Ja, war jetzt, also, ja, durfte doch nicht wahr sein. Als Hartmann 5 Schritte gegangen war, drehte er sich noch einmal um und warf einen Blick zurück in Dimitris Laden. Er sah, dass die 3 Männer sich ausschüttelten vor Lachen. Der Alte zeigte mit dem Finger auf ihn und warf bleckend den Kopf zurück. Hartmann schnaufte. Die hatten ihn hochgenommen, aber so richtig. Dann kratzte sich Hartmann nachdenklich mit dem Nachtsichtgerät am Kopf. Aber was, wenn nicht? Ja. Dann kommen wir schon zum Showdown. Ich liebe ja den Showdown. Ich schreibe für mein Leben gern den Showdown, wenn sich am Ende die Ereignisse überschlagen. Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß, also vom Regen in die Traufe. Alles entwickelt sich, aber dann doch ganz anders. Und im letzten Buch, Schrott heißt das, Da habe ich mit dem Showdown schon in der Mitte vom Buch angefangen. Kann man nicht jedes Mal machen. Kann man nicht. Aber deswegen habe ich diesmal 3 Showdowns geschrieben. Also sagt man Showdowns? Also ein Showdown und noch einen und noch einen. Und diesmal ist es so, dass der Hartmann eine Falle stellt. Und Hartmann und Falle stellen ist so eine Sache. Der kriegt ja nicht immer so alles so ganz gut gebacken. Und wenn der eine große, komplexe Falle stellt, also so eine Falle wie hier hat er noch nie gestellt, dann muss nicht immer klappen. Und wir steigen ein in die Szene, da haben Teile der Falle schon funktioniert. Aber einen hatte der jetzt gar nicht auf der Rechnung. Hachbus stürzte die Stufen runter, raus aus dem Haus, über die Straße. Mit 3 Sätzen sprang er die Auffahrt zur Haustür hoch, warf sie mit einem Krachen gegen die Tür und klingelte Sturm. Nix. Hintenrum. Hartmann spurtete ums Haus, durchs Gestrüpp, in den Garten, von hinten an die Halle. Sein Herz klopfte bis in den Hals. Oh, er hatte ein schlechtes Gefühl, er hatte ein richtig schlechtes Gefühl. Die Schiebetür zum Hallenbad war verschlossen. Er presste sein Gesicht gegen das Glas. Nein, er entdeckte Carmen Flint, die mit dem Gesicht nach unten im Pool dümpelte. Hartmann hämmerte gegen die Scheibe. Sicherheitsglas. Sonst war im Hallenbad niemand zu sehen. Zurück. Hartmann wirbelte herum und rannte zurück ums Haus. Jetzt zählte jede Sekunde. Mit 2 riesigen Sätzen sprang er die Böschung hoch und erreichte das grüne quadratische Türchen. Das selbst lag ungeöffnet im Rahmen. Der Stalker hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, sein Eindringen zu kaschieren. Auch kein gutes Zeichen. Mit einem Ruck riss Hartmann die Holztür auf und quetschte sich durch den engen Einstich nach drinnen. Aufpassen jetzt, nicht kopflos in einen Hinterhalt rennen. Vorhin hatte er an der Haustür geklingelt. Wenn der Kerl noch im Haus ist, dann war der gewarnt. Hartmann tastete sich langsam nach vorne. Rechts die Gartengeräte, links davon die Holztreppe, leise hoch. Die Tür zum Hallenbad war unverschlossen. Er drückte sie vorsichtig auf. Niemand sprang ihn an. War der Stalker schon wieder weg? Reglos trieb Carmen Flint im Pool. Der Überlauf gluckerte, sagt, wie lange lag die schon im Wasser? Der Schlag kam von der Seite. Hartmann sah den Gegenstand erst im allerletzten Moment. Der wich aus. Der Kerl hatte hinter der weit geöffneten Tür des Gästezimmers auf ihn gewartet. Jetzt streifte ihn der Hieb am Kopf, traf ihn nicht voll, aber das reichte, um in Hartmanns Kopf ein Feuerwerk explodieren zu lassen. Der Mistkerl hatte mit einem Ruder zugeschlagen, dass er sich von der Wand gerissen hatte. Hartmann taumelte Richtung Pool, konnte sich aber mit den Armen rudern und im Gleichgewicht halten. Der Mann war so groß wie Hartmann und trug eine graue, ausgeleierte Jogginghose und ein grau-schwarzes Sweatshirt. Seine Haare lagen wirr. Wirr war auch sein Blick. Hartmann, du Schwein, grunzte der Mann und holte mit dem Paddel aus. Hartmann wunderte sich, dass der stalkende Bastard seinen Namen kannte und zögerte den Bruchteil einer Sekunde zu lang. Dran drehte er sich zur Seite, aber das Paddel traf ihn mit voller Wucht am linken Oberarm, mit der Kante. Hartmann verlor das Gleichgewicht, drohte ins Wasser zu stürzen. Er spürte seinen linken Arm nicht mehr, aber bekam mit der rechten das Paddel zu packen. Mit aller Kraft riss er am Ruder und dann fiel er, ohne das Sportgerät loszulassen, in den Pool und zog den Stalker hinter sich her ins Becken. Taumelnd richtete Hartmann sich auf. Wasser spritzte, die nassen Klamotten klebten an seinem Körper. Er spürte den linken Arm nicht mehr. Rechts hinter ihm wippte Carmen Flint leblos im Takt der wogenden Wellen. Hartmann war dadurch nass, hob ihren leblosen Körper an und registrierte, dass sich der Stalker hinter ihm taumelnd und wasserpustend aufrichtete. Das Holzpaddel umständlich aus dem Wasser zu hieven, kostete ihn Zeit. Hartmann gelang es, Carmen vor sich her an den Beckenrand zu schieben. Grob hebelte er sie über den Rand nach draußen, ihre Füße baumelten im Wasser. Umdrehen. Keine Sekunde zu früh. Das Paddel rauschte von oben auf ihn herab. Hartmann tauchte unter und hörte über sich das Aufklatschen des Sportgeräts auf der Wasseroberfläche. Er tauchte auf, japste nach Luft, schluckte Wasser. Der Stalker hatte das Paddel weggestoßen. Wie ein Berserker brüllend stürzte er sich nunmehr mit aller Kraft auf ihn. Dabei drückte er mit beiden Händen Hartmanns Körper unter Wasser. Hartmann verlor die Bodenhaftung, glitt mit seinen glatten Sommerslippern auf dem rutschigen Beckenboden aus. Sein Körper geriet komplett unter Wasser. Und der Stalker war kräftig und wütend. Und dazu kam, dass Hartmanns linker Arm schlaff und kraftlos herabhing. Und die Luft wurde knapp. Der Stalker hatte eindeutig den besseren Hebel und hielt ihn unter Wasser. Hartmann strampelte, Panik ergriff ihn. Er würde hier... Scheiße, der Kerl war dabei, ihn zu ertränken. Hartmanns Lunge brannte. Dimitri. Hartmann nestelte an seiner Hose, an seiner Gürtelschnalle. Oh, der Funke Hoffnung, mobilisierte Reserven. Hartmann gab nach unten so ein klein bisschen nach, verschaffte sich ein paar Zentimeter Platz, bis der Stalker nachdrückte und ihn wieder auf Spannung hatte. Die paar Sekunden reichten, um mit einem Ruck das kleine, hinter dem Gürtelleder versteckte Messer aus der Spezialgürtelschnalle zu reißen. Mit Schwung war unter Wasser nicht viel zu machen, aber Hartmann drehte sich ein Stück zur Seite, setzte das Messer auf des Stalkers Oberschenkel und rammte die scharfe Messerspitze mit aller Kraft ins Fleisch. Hartmann spürte, wie die Klinge die Haut mit einem Ruck durchstieß und tief in den Körper eindrang. Hartmann nahm seinen letzten Rest Kraft zusammen und drückte seinen Oberkörper über die Wasseroberfläche. Gierig saugte er Luft in seine Lunge. Stalker holte aus, wollte mit der Faust zuschlagen, aber Hartmann riss seine rechte Hand plus Messerklinge hoch. Wasser spritzte, er konnte nicht erkennen, was er traf, spürte aber fleischigen Widerstand. Tatsächlich heulte der Stalker auf wie ein Tier, ließ von ihm ab und drehte sich weg. Im Augenwinkel bemerkte Hartmann, dass Carmen Flint in diesem Moment vom Beckenrand zurück ins Wasser rutschte. Mist! Der Stalker brachte in die andere Richtung schreitend Distanz zwischen sich und Hartmann. Hartmann musste sich entscheiden, dem Stalker nacheilen und endgültig erledigen oder Carmen Flint aus dem Wasser fischen. Carmen. Hartmann schaufelte sich durchs Wasser, erreichte seine Klientin und stieß sie endgültig über den Beckenrand. Am anderen Ende des Pools kletterte zeitgleich der Stalker aus dem Nass. Hartmann schwang neben Hartmann aus dem Becken, drehte die leblos auf die Seite, seinen Gegner immer fest im Blick. Riss der neue Paddel von der Wand? Nein. Der Stalker schlingerte auf den nassen Bodenfliesen durch die Tür mit der Aufschrift Keller. Hartmann drehte die schlaffe Carmen Flint auf den Rücken, drückte ihren Brustkorb in den Körper einmal, zweimal. Los, komm Mädchen! 18, 19, 20, Mund zu Mund, einatmen, ausatmen, einatmen, der Brustkorb einmal, zweimal. Carmen Flint röchelte, prustete, spuckte Wasser. Jau! Hartmann drehte sie auf die Seite. Ein Blick zur Kellertür, niemand mehr zu sehen. Aber weit konnte der Stalker ja nicht sein. Hartmann rannte los, rutschte mit seinen nassglatten Schuhen auf den glitschig feuchten Fliesen aus, fing sich und hatte die Tür zum Keller fast erreicht, um den Stalker hinterher zu eilen. Der Kerl war gar nicht weggerannt. Er hatte nicht mal dran gedacht. Breitbeinig stand er vor ihm, feist grinsend. Der Typ war absolut irre. Sein Gesicht verzog sich zur Fratze. Er lachte. Hartmann, du mieses Schwein. In der Hand hielt der Verrückte kein Paddel, sondern eine Axt. Die Axt, die unten im Keller gestanden hatte, die große, stabile Langaxt. Die scharfe Klinge glänzte. Wieso? Fragte Hartmann. Und als Antwort riss der Kerl mit beiden Armen die Langaxt hoch über seinen Kopf, erholte Schwung. In seinem Blick nur Irrsinn und Entschlossenheit. Hartmann schluckte. Verdammt, das war eng. Das war verflucht eng. War das eng. Also wie eng das war, das können Sie nachlesen im Blindgänger. Ich weiß es. Eng war's. Ja, ich liebe diesen Showdown. Nein. Also, ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie so lange ausgeharrt haben zum Ende der Buchmesse. Ja, und mit der schönen Vorstellung, so eine Langaxt überm Kopf, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Und wer möchte, kann das Buch noch erwerben. Ich signiere das, ist bei eBay direkt das Dreifache wert, kann ich sagen. Das Dreifache. Circa. Also ich arbeite dran. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.